The letzte Theorie ist Familien Systemtheorie. Familie wird als ein System hier betrachtet. Das heißt, Familie ist wie eine Zelle, eine lebendige Zelle. Und in dieser Zelle hat jedes Familienmitglied eine besondere Aufgabe, eine besondere Funktion, damit diese Familie als eine einheitliche Zelle funktionieren kann. Wenn ein Mitglied dieser Familie fehlt aus dieser Zelle, dann geht auch eine bestimmte Funktion verloren, obwohl so eine Funktion durch ein anderes Familienmitglied übernommen werden kann. Man vermisst dieses Mitglied. Wenn irgendein Familienmitglied neu hinzukommt, dann löst auch so eine Tatsache, dass ein neuer Mensch hinzugekommen ist, eine Unruhe in dieser Familie aus. Aber nach einer gewissen Zeit jonglieren sie, damit wieder diese ganze Familie mit Zuwachs eine Einheit darstellt. Angenommen, hier ist eine neue Familie, junge Familie, und das erste Kind ist hier geboren worden. Angenommen, die Eltern verstehen sich gut und lieben auch dieses Kind, das erste Kind. Das erste geborene Kind hat normalerweise den Vorzug, ganz intensive Zuwendung zu erleben. Für den Vater, für die Mutter ist das erste Kind eine neue Erfahrung, so dass das Kind immer als das erste viele Liebe und Unterstützung erlebt und immer mit diesem Bewusstsein, also überall präsentiert wird. Das ist unser Älteste, das ist unsere Tochter oder unser Junge, so und so. So benimmt sich auch normalerweise das erste Kind. Ich bin das Erste. Das Erste bedeutet, ich bin das Wichtigste. Aber das erste Kind als Aushängeschild der Familie bekommt nun einen jungen Bruder. Zwischen diesem ersten und dem zweiten entsteht normalerweise ein Konkurrenzkampf um die Zuwendung der Eltern. Wer bekommt mehr? Wer bekommt weniger? Und unter Umständen ist dieser Streit sehr heftig. Und wenn irgendein Geschenk gemacht wird, bekommt das erste, also diese Tochter, ein größeres Geschenk. Ja, weil du größer bist, dann bekommst du so einen Päckchen. Und ja, das zweite Kind, angenommen, das ist der Junge, sieht es und sagt, du kriegst immer das Größere. Dann wird diesem Kind gesagt, aber du bist ja klein, du bist ja noch klein. Deshalb reicht es, wenn du also kleineres Päckchen bekommst. Damit ist er absolut nicht einverstanden. So dass dann zwischen den beiden so ein Streit stattfindet. Aber worum es geht, ist, dass dieses zweite Kind die gleiche Menge an Zuwendung und Liebe auch erleben möchte. Die Eltern meinen, das zweite Kind bekommt genauso viel Zuwendung und Liebe. Aber das Kind empfindet oft anders. Oder es ist auch durchaus möglich, bei dieser Konstellation, weil nach einem Mädchen ein Junge gekommen ist. Und der Junge wird gefeiert. Und dieses Mädchen fühlt sich dann jetzt zurückgesetzt. Und die Mutter kümmert sich um das neue Baby viel mehr, sodass ein Neid in diesem Mädchen entsteht auf ihren Bruder. Aber mit diesem Neid weiß sie nicht, wohin zu gehen, sodass sie dann sich wie ein Baby wieder benimmt, um genauso eine Zuwendung zu bekommen, wie dieser Junge. Ja, wenn die Mutter dabei verständnisvoll genug wäre, dann um diesem Mädchen auch zumindest eine Flasche zu geben, gegen die Überzeugung von anderen Menschen, nein, das so etwas darfst du nicht, dann wird ja dieses Mädchen wieder zu einem Baby. Oft gelingt es dann dieser Mutter, dass dieses Mädchen eine Gewissheit bekommt. Ja, ich bin genauso geliebt wie der Junge. Ich bin nicht zurückgesetzt. Und es ist viel besser, wenn ich auch selber esse und wie die Ältere sich benehme. Aber wenn dabei Streit zwischen der Mutter und Tochter anfängt, nein, du sollst auf gar keinen Fall wieder Flaschen bekommen. Du sollst nie wieder wie ein Baby sich benehmen. Dann ist es möglich, dass dieser Streit und auch diese Neidproblematik länger anhält. Nun, es gibt unterschiedliche Personen und auch Konstellationen, sodass dieser Trick nicht immer gelingen kann. Wie dem auch sei, hier entsteht oft eine Spannung. Das Jüngere wird normalerweise sehr anders als das Erste, würde ich sagen. Denn wenn dieses Zweite sich genauso verhalten würde wie das Erste, dann würde er nicht mehr auffallen als das Erste. Und das Zweite möchte unbedingt auffallen, unbedingt die Aufmerksamkeit der Eltern auf sich lenken. Deshalb hier sehr anders als das Erste. Nicht selten wird dieses Kind irgendwo ein problematisches Kind. Es muss nicht sein, aber es kann leichter werden, weil damit negative Zuwendung dann auf dieses Kind abfällt. Angenommen haben diese Eltern auch das dritte Kind bekommen. Was denken Sie? Was für eine Persönlichkeit oder Persönlichkeitsmerkmal von diesem dritten Kind sein kann? Bitte.
Ich glaube, es kann sich gut durchsetzen und weiß, was will. Weil es immer gegen die zwei Eltern durchsetzen muss.
Ja, es kann sein. Aber wenn dieses Kind sich nicht so gut durchsetzen kann, weil die älteren beiden so auffallen, nicht? Das ist also Aushängeschild der Familie, Das ist eher so ein bisschen schwarzes Schaf der Familie. Wie kann sich dann das durch, also das dritte Kind mehr durchsetzen? Womit? Einfach, also ein Beispiel. Bitte schön.
Also ich und meine Eltern und Schwester haben eine sehr gute Beziehung gehabt, und wenn die dritte gekommen ist, da wollten sie gar nicht so recht mitspielen lassen, weil wir waren ja schon gewohnt miteinander zu spielen. Und sie hat uns dann, also, sie hat uns büschelweise die Haare ausgerissen. Ja, also meine Eltern, Schwester und ich haben sehr gut verstanden, und wir dann die dritte gekommen ist, dann wollte sie mitspielen und wir wollten sie nicht recht lassen.
Ja, dieses dritte Kind. Ja, ja, frustriert, nicht? Furchtbar frustriert. War das auch ein Mädchen? Ja, dann unwahrscheinlich frustriert. Muss gewesen sein. Ja, aber was sie ja wollte, war ja, sie wollte ja auch einen Raum, nicht wahr, im Geschwisterkreis gewinnen. Aber sie konnte nicht gewinnen, deshalb war sie so verletzt und so frustriert, sodass sie dann Haare büschelweise dann ausgerissen hat. Ja. Ja, nun, es ist durchaus möglich, dass dieses dritte Kind etwas findet, so einen besonderen Raum findet oder Nische findet, wo es sich durchsetzen kann. Aber wenn dieses Kind so eine Nische nicht findet, dann kann sein, dass dieses dritte Kind ganz stilles Kind wird. Stilles, unauffälliges Kind. Ja. Und durch dieses unauffällig sein und scheinbar anspruchlos sein, bekommt dieses Kind vielleicht immer eine Anerkennung von den Eltern. Das dritte Mädchen ist so problemlos, so pflegeleicht, so lieb. Ja, dann bemüht sich dieses Mädchen, so zu sein, wie es beschrieben wird. Aber irgendwann geht die Intensität der Beziehung verloren. Das Kind läuft mit. Und sehr einsam. Ja, angenommen ist hier ein Zuwachs hinzugekommen für das Kind. Aber das ist also das letzte Kind, jüngste Kind. Ja, wie könnte sich das jüngste Kind in so einer Persönlichkeit entwickeln? Was für eine Persönlichkeitsmerkmale mag das jüngste Kind haben? Bitte schön.
Ich denke auch, wenn bloß der Unterschied zu den anderen Kindern ist.
Bitte? Sehr gut.
Und je nachdem wird es dann von sowohl Eltern, aber dann vor allem auch von Geschwistern, wenn sie eigentlich Eltern sind, ziemlich verwöhnt, wird dann eigensinnig.
Ja, sehr gut. Sie haben alles geantwortet. So, einmal der Altersunterschied. Wissen Sie, wenn Altersunterschied mehr als 5 Jahre, 5 Jahre ist, also zwischen den Geschwistern, dann wachsen sie nicht zusammen. Diese Geschwister wachsen also ganz getrennt voneinander. Natürlich leben sie in demselben Haushalt, aber emotional fühlen sie sich total unabhängig voneinander. Wenn auch nur 2 Kinder in derselben Familie leben, wenn der Altersunterschied mehr als 5 Jahre alt ist, wachsen diese 2 Kinder nicht wie die Geschwister, sondern 2 Einzelkinder auf. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Und auch natürlich spielt eine Rolle, mit wem dieses jüngste Kind am intensivsten zusammen war und zusammen wächst. Normalerweise im Alter am nächststehenden Geschwister wird eine unmittelbare Bezugsgeschwister angenommen und sie wachsen zusammen. Aber das jüngste Kind wird verwöhnt. Ja, das ist ganz allgemein der Fall. Denn die Eltern haben genug Erfahrungen mit dem Ältesten und mit dem Zweiten gemacht. Und sie merken, ein Kind wächst, ohne dass man alles für das Kind tun muss. Und die Eltern sind auch vielleicht etwas älter geworden, so dass sie nicht mehr so viel, nicht mehr ermahnen und nicht mehr so viel dies und jenes tun mögen, so dass das jüngste Kind ziemlich frei aufwächst. Und da später klagt das erste Kind oder ältere Kinder über das jüngste, als wir so alt waren oder so jung waren, durften wir nichts machen. Und jetzt erlaubst du dir so vieles. Und das ist ganz üblich. So dass so ein Kind, das verwöhnt, das bedeutet viel liberaler, so aufwächst, leicht, also sich über bestimmte Regeln hinwegsetzt. So dass unter Umständen sehr unkonventionales Kind wird oder Mensch wird. Da, während das älteste Kind üblicherweise wesentlich konventional ist, an Gesetz und Ordnung, also festhalten. Ja, und das Jüngste sehr wenig. Wissen Sie, das ist also das Teddybär. Nun, vielleicht dann hier auch das erste, aber Aushängeschild. Der Familie. Und sie entwickelt sich zu einer Persönlichkeit, die sehr verantwortungsbewusst ist. Es gibt Ausnahmen, aber ich meine generell, weil sie sich auch um die jüngere Geschwister auch kümmern musste. Und auch als erster Mensch auch der Mutter im Haushalt geholfen hat. Und solche Verantwortungen hat sie sehr früh übernommen. So entwickelt sich auch ihre Persönlichkeit dementsprechend. So dass auch Berufswahl von solchen Kindern auch von dieser Persönlichkeitsmerkmalen beeinflusst werden. Unter Psychiatern gibt es sehr viele, also erstgeborene Kinder. Auch unter Krankenschwestern, also Pflege und Gesundheitswesen, darin arbeiten also große, große Anzahl von erstgeborenen Kindern. Und auch interessanterweise, auch die Jüngste geht auch in einen solchen Beruf hinein. Ich weiß nicht warum. Und mehr als zwei Drittel der also Psychiater, Krankenschwester oder auch Sozialarbeiter bestehen aus den Erstgeborenen und den Jüngsten. Ich habe noch nicht genau durchschaut, warum die Jüngsten auch in einen solchen Beruf hineingehen, während bei den Erstgeborenen durchaus ich Verständnis habe, wie sie sich so in eine Persönlichkeit hineinentwickelt haben. Sie sehen, innerhalb einer Familie gibt es schon verschiedene Rollen, die die Kinder bewusst oder unbewusst übernehmen. Natürlich kann es sein, dass diese Rollen nicht unbedingt mit der Geschwisterreihe im Einklang stehen. Aber solche Rollen sind, unterschiedliche Rollen sind in einer Familie meistens vorhanden. Wenn eine Familie problematische Familie ist, dann werden diese Rollen noch krasser. Und ich habe ziemlich oft mit sogenannten erwachsenen Kindern zu tun, die aus einer Familie kamen, wo entweder ein Elternteil oder beide Eltern Alkoholiker waren. Und in einer solchen Familie machen sich solche unterschiedliche Rollen so krass bemerkbar. Einer oder ein Kind aus einer solchen Familie kann extrem gut sein, extrem intelligent, extrem tatkräftig, extrem also durchsetzungsfähig und auch verantwortlich, beinahe zwanghaft, so zum Perfektionismus neigend. Aber das nächste Kind ist meistens ein Problemkind. Eindeutig Problemkind, selbst auch Alkoholiker geworden oder Drogenabhängiger oder sogar Krimineller. So ein Tag- und Nacht-Unterschied kann man in einer solchen Familie unter den Geschwistern sehen. Dann das dritte Kind. Extrem zurückgezogenes, stilles, depressives Kind oder Erwachsener geworden. Sodass auch dieses stilles, pflegeleichtes Kind, Anführungsstrich, Problem, also mit sich trägt. Und das jüngste Kind, also frei von alle Restriktionen, alle Einschränkungen. Ich habe eine Familie, also jetzt in meinem Gedächtnis, ein Schläger in einer Rockmusikband. Also richtig so ein Vagabund lebt er. Aber ein sehr populärer Mensch, nicht wahr? Er wird gerne angesehen von seinen Artgenossen. Aber er lebt ein total, total zügelloses Leben. Ja, Sie sehen, dass eine Familie als System unterschiedliche Persönlichkeiten in den Kindern prägt. Und eine Familie offensichtlich solche unterschiedliche Rolle braucht, um eine lebendige Familie zu sein. Es muss nicht so extrem sein. So dass manche Klagen der Eltern überhaupt nicht gerechtfertigt sind, wenn sie sagen, wir verstehen nicht, warum unser zweites Kind nicht so ist wie das erste Kind. Sie können gar nicht gleich sein. Aber dieser Vergleich macht ja das Problem noch größer. Und diese Erwartung ist falsch. In dem Unterschied liegt da auch eine Besonderheit, nicht unbedingt negativ. So, Sie haben heute verschiedene Theorien kennengelernt. Und damit ein Mensch zu einer Persönlichkeit wird, tragen all solche Elemente bei. Irgendwo hat diese und jene Theorie oder dieser Gedanke dazu beigetragen, damit wir geworden sind, was wir sind. Und ja, was machen wir damit? Vor allem als Pflegepersonal. in Ihrem späteren Leben. Sehr wahrscheinlich haben Sie schon ein Auge entwickelt, damit Sie Ihre Patienten auch mit Tiefe verstehen können und nicht mit einer Schablone, das und das und das, sondern es sind verschiedene Faktoren dazu beigetragen, weshalb Ihre Patienten so geworden sind, wie sie sind. Wenn irgendwelche problematische Hintergründe dabei auffällig werden oder Sie solche Probleme in Erfahrung zu bringen, vielleicht hilft Ihnen, Sie zum Verstehen oder sich verstehen zu veranlassen. Oder wenn Sie sich auch mit irgendjemandem unterhalten und irgendwelche typische Hintergründe ahnen, können Sie denn solche Frage in den Raum stellen. Kann es sein, dass so oder so oder so auch eine Rolle gespielt hat? Und diese betreffenden Menschen darüber reflektieren lassen. Die größte Hilfe, die wir unseren Patienten geben können, also im Bereich der Psychotherapie, ist eine Hilfe, mit der sie sich selbst weiterhelfen können. So eine Hilfe in die Hand zu geben. Das ist die größte Hilfe, die wir in der Psychotherapie dem Patienten geben können. Gut. Wir haben noch 5 Minuten. Haben Sie irgendwelche Fragen? Bitte schön.
Ich würde was fragen, und zwar mit von der Intelligenz her.
Ja.
Bei dem vom Erikson, die 8 Stufen. Bei der 4. Was war das, wo Sie in die Schule kommen, zwischen 6 und 12?
Ja, ja.
Inwieweit kann das antrainiert werden? Oder ja, inwieweit entwickelt sich die Intelligenz durch, durch die gesunde Entwicklung? Und inwieweit muss sie da sein? Und wie spielen die 2 Faktoren zusammen?
Ja, nun, das ist eine sehr gute Frage. Aber es wird nicht leicht sein, irgendwelche klare Linie zu ziehen. Inwieweit ist es schon angeboren? Und inwieweit ist es entwicklungsmäßig hinzugekommen? Sie werden beide zusammenkommen. Aber was man sagen kann ist, unsere Intelligenz kann viel besser gefördert werden und auch entwickelt werden, wenn gleichzeitig eine emotionale Stabilität da ist. Sie mögen eine hohe Intelligenz besitzen, aber wenn Sie emotional ständig beunruhigt werden, dann können Sie sich nicht dem widmen, was Ihre Intelligenz eigentlich fördern soll, nicht? An Schulaufgaben oder Projekte oder eigene Interessengebiete. Dem können Sie sich ja gar nicht widmen, sodass trotz der angeborenen gute Qualität in der Intelligenz das Ergebnis wird, sehr wahrscheinlich nicht so berühmt sein, sodass gesagt werden kann, mit der emotionalen Stabilität kann die gute Intelligenz noch besser entwickelt werden. Auch vielleicht eine normale, durchschnittliche Intelligenz kann auch besser gefördert werden. Ihre Frage war so in diese Richtung, oder hatten Sie noch etwas Besonderes? Ja, gut. Bitte schön.
Welche Theorien kommen denn bei Ihnen vorwiegend in Anwendung? Oder auf welche Theorie stützen Sie sich, wenn Sie mit Patienten reden?
Ja. Ich arbeite eklektisch. Das heißt, ich habe keine Theorie oder keine einzige Theorie, auf der ich mich stütze. Solche Theorien, die ich heute genannt habe, spielen hin und wieder für bestimmte Menschen eine wichtige Rolle. Ich erhalte auch in der Unterhaltung mit diesen Menschen eine Bestätigung für diese oder für jene Theorie. Aber wohl wissend, dass es solche Theorien gibt, versuche ich, nach Möglichkeit ganz spontan und ohne Voreingenommenheit einem Menschen gegenüber zu sitzen und diesen Menschen als Ganzes, also auf mich wirken zu lassen und zu erleben. Das bedeutet, ich höre ihnen zu. Es ist möglich, vielleicht, dass ich auch noch eine neue Theorie entwickeln kann. Mit diesem Interesse, ich will es ja gar nicht, aber mit diesem Interesse höre ich ihnen zu. Und während ich diesen Menschen zuhöre, dann tauchen mir verschiedene Ideen auf, verschiedene Theorien auch auf. Aber ich versuche nicht, diese Menschen in eine Theorie hineinzuzwängen. Das wäre falsch. Und weshalb es so viele Theorien gibt, ist deshalb, weil ein Mensch und eine Persönlichkeit so komplex ist. Und eine Persönlichkeit lässt sich nicht in eine bestimmte Schablone hineinpressen. Deshalb, ich weiß um verschiedene Theorien. Und sie schwirren auch irgendwo in meinem Hinterkopf. Aber ich möchte einen Menschen ganz spontan und ohne Vorurteile und Voreingenommenheit als diese Menschen erleben. So arbeite ich. Ja, vielleicht entwickle ich irgendwann eine neue Theorie. Ja, gut.